Radio SRF.
In 2 Jahren soll es in der Schweiz also keine Masern mehr geben. Das verlangt die Weltgesundheitsorganisation. Doch wie will man das schaffen, wenn noch bei uns die Masernfälle wieder zunehmen? Was so viel heißt wie, lange nicht alle Menschen sind bereit, sich oder ihre Kinder impfen zu lassen. Was bringen Präventionskampagnen? Was bringt Prävention ganz allgemein, auch wenn es um Übergewicht geht und ums Rauchen? Der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, Pascal Struppler, ist Gast von Elisabeth Pestalozzi.
Das Tagesgespräch.
Pascal Struppler, als Kind haben Sie Masern gehabt?
Ja, ich glaube jedenfalls, dass ich Masern kann, so gut kann ich mich nicht daran erinnern. Ich bin 1959 geboren, also vor dem Impfstoff. Und das heisst, dass ich höchstwahrscheinlich kann haben. Ich weiss, dass meine Eltern nicht ganz sicher waren, ob es das ein Masernbefall war. Und etwas später haben wir den impfen.
Und die Erinnerung daran war ein ekliges Fieber, eine Verkältung oder toll, dass man nicht in die Schule
musste? Ich habe ganz ehrlich gesagt keine dramatische Erinnerung in jedem Fall. Also werde ich sicher, wenn ich Masern hatte, werde ich einen ganz leichten Anfall von Masern.
Sie haben es angedeutet, seit Sie Kind waren, ist es im Moment her. Die Masern haben in letzter Zeit abgenommen, in den letzten Jahrzehnten. Und doch haben Sie dieses Jahr haben die Fälle wieder zugenommen. Warum so eine sprunghafte Zunahme an Masernerkrankungen jetzt im Jahr 2013?
Das ist genau das grundlegende Problem. Wir haben eine Durchimpfungsrate von durchschnittlich 85%. Und das ist epidemiologisch gesehen zu wenig. Und darum kommt es so zu Ausbruch. Wieso 95%? Wir haben heute an der Pressekonferenz die Zahl mehrfach erwähnt.
Also warum nicht 100%, die nötig wären? Genau.
Epidemiologisch gesehen genügend 95% Durchimpfungsrate mit zwei Dosen, damit man keine wesentlichen, keine nachhaltigen Ausbrüche hat. Und das haben wir jetzt nicht in der Schweiz. Und darum kommt es von Zeit zu Zeit so zu Ausbrüchen, wie beispielsweise diesen Sommer oder zwischen 2006 und 2009.
Fakt ist, es gibt etwa 10%, die sich oder ihre Kinder nicht impfen lassen. Auch mit dem Argument, es ist doch gar nicht so schlimm, so eine Kinderkrankheit, die macht einem auch stark. Haben Sie da kein Verständnis für das Argument?
Selbstverständlich. Und mit diesen Argumenten müssen wir uns auseinandersetzen, haben wir uns auseinandergesetzt. Es ist klar, durch die Impfung, oder seitdem, dass es die Impfung gibt, gibt es weniger Masernfälle. Die Leute kennen es nicht genau. Es gibt relativ wenig Kinder, die Masern durchmachen. Aber was man vielfach nicht weiss, ist, dass Masern wirklich ernsthafte Komplikationen nach sich ziehen können. Man hat ein abgeschwächtes Immunsystem in dem Moment. Es kann andere Krankheiten geben, die man dann gleichzeitig hat, wie zum Beispiel Hirnentzündung oder Lungenproblem. Und die Komplikationen bringen es mit sich, dass man die Gesundheit gefährdet. Es kann zu Todesfällen kommen.
Umgekehrt sagen die Impfkritiker, auch das Impfen kann gefährlich sein. Man weiss in Deutschland von einem Fall, wo nach Impfungen ein Todesfall gegeben hat.
Es ist wahr, dass das kann vorkommen. Wenn man sich die Zahlen näher anschaut, ist das eine verschwindend kleine Anzahl. Und wenn man sieht, was mit einer Impfung kann erreicht werden kann, dann überwiegend bei weitem die Vorteile von der Impfung.
Und schließlich ist langsam die Annahme kursiert, die sogenannte Masern-Mumps-Röteln-Impfung, die man den Kindern gibt, die fördere Autismus, also die schwierige Krankheit, die dann die Kinder sehr schwer auch integrierbar werden.
Ich glaube, es ist nachträglich auch durch etliche Studien nachgewiesen worden, dass das nicht der Fall ist. Aber die Behauptung hält sich relativ standfest.
Interessant ist ja, dass es in der Schweiz verschiedene Regionen gibt, die verschiedene sogenannte Durchimpfungsquoten haben. Und die Zentralschweiz, die hat nur eine Quote von 75%. Also dort impfen die Leute sich oder ihre Kinder weniger gern und sind mehr Gegner vorhanden. Wie ist das zu erklären, die regionalen Unterschiede auf dieser Impfkarte?
In meinen Augen ist es wissenschaftlich nicht nachgewiesen, wieso das der Fall ist. Vielfach genügt, wenn es eine kleine Gruppe gibt, die die Meinung vertritt und Leute halt vertritt. Und dann finden die plötzlich mehr Anhänger. Was wichtiger ist, und darum wollen wir nicht nur die Impfung propagieren, wir wollen auch die Idee verbreiten, dass man gezielt interveniert, wenn es einen Ausbruch gibt. Das Beispiel dieser Sommer im Kanton Schweiz hat gezeigt, dass es einen Ausbruch gegeben hat, aber dass man durch gezielte, intelligente Massnahmen das hat können eindämmen.
Also Kinder, die nicht geimpft waren, die mussten 3 Wochen daheim bleiben?
Das ist richtig, ja.
Aber gerade wenn man dort beim Kanton Luzern bleibt oder beim Kanton Schweiz bleibt, die Kinder, die haben müssen daheim bleiben, weiss man von Leuten, die sich nachher haben lassen impfen wegen dieser Massnahme? Also wirkt das etwas auch im Bewusstsein von den bis jetzt nicht Geimpften?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe dazu keine Informationen. Wir müssen mit beispielsweise mit dem Luzerner oder mit dem Schweizer Kantonsarzt das anschauen.
Die Frage geht in die Richtung. Sie machen jetzt eine grosse Kampagne, wenn die Impfrate von durchschnittlich 85 auf 95 aufbringen. In der Zentralschweiz müsste das von 75 auf 95 sein. Aber die Leute, die sich nicht impfen lassen, die sind häufig sehr überzeugt von dem. Wie wollen sie die zu einem Sinneswandel bringen?
Die Grundidee von der Kampagne ist folgende. Wir können nicht oder wir wollen nicht vom Bundesamt für Gesundheit uns die Kampagne allein leiten. Für das haben wir einen zu wenig nahen Kontakt eigentlich zum Bürger und zum Patient. Und aus dem Grund haben wir uns zusammengetan mit der Kantonen, mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Und heute nur für das Verdeutlichen an der Pressekonferenz ist der Vizepräsident von der GDK da gewesen, ist der Präsident von der FMH da gewesen, dann die Präsidentin von der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie. Und das sind sehr eigentlich unsere Partner. Und wir wollen sehr breit abgestützt die Leute sensibilisieren.
Sie machen das mit einer Kampagne, wo man zum Beispiel eine Brut drauf sieht, die ausgerechnet am Hochzeitstag Masern hat, einen Popstar, der ein Konzert machen kann. Es ist sehr allgemein gehalten, ein Fußballspieler, der nicht kann, oder ein Torhüter, der nicht kann shooten an diesem Tag. Die allgemein gehaltene Kampagne, sprich, die Impfkritiker sind ja häufig anthroposophische Kreise oder naturfreundliche Kreise, manchmal auch Heilerkreise. Trifft die Leute?
Das ist schwer zu sagen, ob es letztendlich trifft. Vermutlich eher nicht. Ist das Zielpublikum, wenn er so wählt, sind nicht die Impfkritiker, sondern sind Mütter, sind Leute unter 50 Jahren oder jünger als Jahrgang 64, besser gesagt, wo beispielsweise nur eine Impfung hat. Mit dem hat man zu wenig grossen Schutz, aus Vergesslichkeit oder weil man es vergessen hat. Das ist eigentlich, das sind die Leute, die wir erreichen wollen.
Das heisst, man nimmt es in Kauf, dass man die Impfkritiker eigentlich gar nicht trifft und gar nicht überzeugt, dann doch zu impfen.
Die Diskussion um das Referendum zum Epidemiegesetz hat gezeigt, dass sehr schnell eine sehr kontroverse, polemische, ideologische Diskussion entsteht. Und ich glaube, es ist für die Masernkampagne wichtig, dass wir nicht in die Polemik reinkommen.
Die Polemik hat sich darum gedreht, gibt es einen Impfzwang oder nicht? Und Sie haben immer gesagt, nein, in der Schweiz gibt es keinen Impfzwang.
Richtig. Es gibt keinen Impfzwang, es soll euch hier kein Impfdruck geben. Es soll durch Information die Vorzüge von der Impfung gezeigt werden.
Wie realistisch sehen Sie es, Pascal Stupfler, dass man das Ziel von 2015 95% geimpften Leuten wirklich erreicht?
Ich bin optimistisch, dass wir das Ziel erreichen können. Wir würden es Lenzing nicht erreichen, aber mit der starken Unterstützung von der Ärzteschaft, insbesondere von den Kinderärztinnen und Kinderärzten, bin ich der Meinung, dass wir es schaffen könnten.
Die Schweiz macht das ja nicht ganz aus eigenem Antrieb, sondern es ist das Ziel von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, eben bis 2015 die Masern auszurotten. Was ist, wenn die Schweiz das Ziel nicht erreicht? Kommt man da auf eine schwarze Liste oder eben ein Kreuzchen in den Medien?
Ja, das kommt auf die Medien drauf an. Nein, es ist die WHO Europa, wo das Ziel gesetzt hat. Wenn ich jetzt anschaue, wie es in Amerika ist, Nord- und Südamerika sind masernfrei, also ist da das Bedürfnis nicht vorhanden gewesen. In Europa haben wir auch bei unseren Nachbarstaaten, Deutschland, Frankreich, Österreich, haben wir ähnliche Durchimpfungsraten und wir werden sehen, ob wir alle das Ziel erreichen können. Ihr habt die Frage gestellt nach der schwarzen Liste. Es gibt keine formelle schwarze Liste, aber die Zahlen sind publik, werden publik und die werden euch beachtet. Ich erinnere da bei der Euro, hat man das Problem auch gehabt, die Fragestellung.
Bei der Euro 08 2008, ja, wo es zum Teil im Ausland geheißen hat, Achtung, wenn ihr in die Schweiz reist, dann könnt ihr euch mit Masern anstecken.
Ja, genau.
Und das wäre dann ziemlich eine Negativwerbung für die Schweiz.
Das ist eine Negativwerbung, ja.
Pascal Struppler, Sie sind Direktor vom Bundesamt für Gesundheit. Das Bundesamt für Gesundheit hat Prävention sich ganz gross auf die Fahne geschrieben, ist eine von ihren Kernaufgaben, nämlich die Gesundheitsrisiken in der Schweiz zu minimieren. Ein bisschen grundsätzliche Frage, kann man denn die Risiken wirklich verhindern? Muss man nicht einfach gewisse Risiken in Kauf nehmen und so eine Nullrisikogesellschaft? Ist denn die wirklich so strebenswert?
Ich glaube, das tut man ist vielfach ins Wort legen, dass wir eine Nullrisikogesellschaft wollen. Was wir wollen, ist die Risiken anschauen, die Risiken beschreiben, herausfinden, auf welchem Gebiet, in welcher Altersgruppe Risiken bestehen, wie zum Beispiel übermässigem Alkoholgenuss oder bei Räuchen. Das ist unser Ziel, sensibilisieren. Alles andere ist eine Polemik von Präventionsgegnern.
Es ist vielleicht nicht nur eine Polemik, es ist auch Politik. Das Parlament hat gerade das neue Präventionsgesetz verworfen. Das hat ihnen bessere Koordination und mehr Geld gegeben für Prävention. Was sagen Sie zu dieser Kritik, die schon dahinter dran versteckt ist? Man macht zu viel Präventionsaufwand, was letztlich zu wenig nützt. Nicht nur polemisch, sondern auch politisch.
Ich glaube, dass wenn man nicht damit einverstanden ist mit zahlreichen Argumenten, die politisch sind vorgebrungen worden, man muss sie sehr ernst nehmen. Ich sehe, dass wenn ich einen Artikel publiziere oder wenn ich mich äußere zu Prävention, dann sind die Emotionen sehr, sehr hoch. Die Gegnerschaft ist sehr sensibel und das müssen wir und das wollen wir euch ernst nehmen. Ich sage vielfach, ich kann mir für die Arbeit im Hinblick auf meine Aufgabe im Bundesamt für Gesundheit habe ich mir den Zeigefinger amputiert. Es ist nicht durch den Zeigefinger, wo man weiterkommt, sondern über die Argumente und Fakten.
Warum ist es eigentlich so, dass die Kritik so laut ist? Man könnte sich auch vorstellen, dass es eigentlich eine nationale gemeinsame Aufgabe müsste sein, Risiken, Gefahren, Krankheiten, Sucht, wir kommen noch auf Alkohol und so weiter zu reden, zu bekämpfen. Wie interpretieren Sie das?
Das ist vielleicht, wenn man es ein bisschen speziell ironisch will ausdrücken, ist, dass die Gegner vermutlich wissen, dass Prävention wirkt. Und Prävention ist verbunden mit der Befürchtung auf Seite von gewissen Wirtschaftszweigen an Verlust vom Geschäft, an Verlust von Umsatz. Und das kann ich gut nachvollziehen. Jeder verteidigt sein Brot. Aber letztlich versuchen wir durch Sensibilisierung eine gemeinsame Richtung zu entwickeln, wo die sogenannten Gegner euch damit können leben. Und ich glaube, auch wenn die Diskussion vielfach polemisch ist, wir müssen schon eingehen mit dem Argument. Und das braucht Zeit. Und vor allem müssen wir auf beiden Seiten mit der Provokation ein bisschen Brisch halten, damit wir ein gemeinsames Ziel erreichen können.
Also das Lobbying von einer Branche wie der Alkoholbranche zum Beispiel ist einfach stärker und besser finanziell behaftet als Lobbying von den Präventionsmenschen?
Ja, das sicherlich. Die Frage ist, auf eine längere Dauer, wer die besseren Argumente hat. Und unsere Rolle ist aufzuzeigen, was sind die Risiken, wie kann man sie reduzieren.
Die Frage von der Wirkung von Prävention stellt sich, wir sehen es gerade angetönt, unmittelbar beim Thema Alkohol. Es sind jetzt gerade diese Woche wieder Zahlen vom sogenannten Suchtmonitoring veröffentlicht worden. Und dort sieht man, der Alkoholkonsum geht nicht merklich zurück, obwohl man ja seit Jahren weiss, wie gefährlich und wie risikoreich das ist. Warum ist das so? Warum gibt es kein Bewusstsein für einen wirklich weniger oder geringeren Alkoholkonsum, Pascal Struppler?
Ich glaube, dass es in zahlreichen Kantonen eine ganz gute Arbeit gibt im Bereich von der Alkoholprävention. Wieso, dass das nicht auf breiter Front ist, hat auch damit zu tun, dass der Alkohol, jedenfalls gewisse Alkoholprodukte, wie ein Kulturgut ist in gewisser Hinsicht. und dass man nicht sehr einfach ins Gespräch kommt über die Frage vom Alkohol. Wir haben versucht, über eine Kampagne in den letzten 2 Jahren den Dialog zu eröffnen. Die Botschaft war, Alkohol stellt im Übermass ein Risiko dar. Die wir darüber diskutieren, was die Risiken sind und wie man sich eindämmen kann.
Aber wenn man jetzt die Alkoholzahlen anschaut, gibt es, ich sage jetzt mal, den normalen Alkoholkonsum, wo man kann sagen, das ist ein kulturelles Phänomen. Aber dann zeigen die Studien schon, dass 22% von der Bevölkerung, die älter ist als 15 Jahre, ein sogenanntes risikoreiches Alkoholverhalten haben. Also entweder sie trinken chronisch, ergo immer, oder sie trinken sich regelmäßig in Rausch. Sie selber, sind Sie nicht schockiert, wenn Sie diese Zahlen sehen? Oder was machen Sie mit diesen Zahlen?
Doch, die Zahlen sind beängstigend. Sie sind vor allem ein echtes Problem bei den städtischen oder Gemeindebehörden, bei der Polizei, die jeden Samstag Eingriffe machen muss. Da muss ich ehrlich sagen, haben wir keine Patentlesung. Die Patentlesung gibt es nicht. Aber Präventionsleute haben den Dialog eröffnet mit den Gemeinden und den Stadtbehörden, mit den Polizeiinstitutionen. Und wir sind immer Prozess, immer laufender Prozess, versuchen, da Mittel zu finden. Die Politik wird hoffentlich auch eine Antwort geben, wird hoffentlich auch gewisse Massnahmen vorschlagen.
Es sieht immer nicht so gut aus. Im Alkoholgesetz, das revidiert wird, ist man eher gegen eine Verengung der Massnahmen. So, man sagt, die Läden sollen weiter zur Nacht auch offen haben.
Ja, im Moment sind glücklicherweise beide Räte nicht gleicher Meinung, was doch eine gewisse Möglichkeit bietet, noch eine gewisse Überzeugungsarbeit zu machen.
Schnell zurück zum Dialog, was Sie ansprechen, wo wichtig sind, gerade bei den Jungen, wo ja eine grosse Klientel sind bei intensiveren Alkoholexzess, ist man da nicht machtlos, weil dort auch Alkoholkonsum als cool gilt und man auf jetzt Vorschriften von oben sowieso allergisch reagiert?
Das ist so, in einer gewissen Altersgruppe ist es schwierig, über Alkohol zu reden. Man ist jung, sieht die Gefahren, die gesundheitlichen Gefahren nicht. Ich meine, wir sind alle jung gewesen und es hat sicher auch Zeiten gegeben, wo man ein paar zu viel sogenannte Standardgläser zu viel getrunken hat. Wichtig ist letztlich über eine längere Zeitdauer einen Information zu betreiben. Und ich glaube, dass es immer wird Exzesse geben. 20% ist ein hoher Anteil. Und über der gilt es nachzudenken.
Interessant an Ihrem Monitoring ist, dass es auch aufzeigt, dass vor allem Alkohol konsumiert wird bei Leuten, die besser ausgebildet sind. Und die Erkenntnis ist, glaube ich, ziemlich neu. Wie ist das zu erklären?
Menge ist da nicht sehr das Problem, sondern die Regelmäßigkeit.
Sogenannte Pegeltrinker.
Ja, das ist auch eine Gruppe. Und darum das Suchtmonitoring. Suchtmonitoring hat nicht für ein paar Substanzen, euer Räuchen, gewisse Hinweise gegeben, wo in welcher Altersgruppe oder bei Frauen in der Alterskategorie oder Männer in der Alterskategorie zu intervenieren ist. Und das ist die Grundlage von unserer Arbeit, die wir in den nächsten Jahren werden müssen machen.
Aber was ist die Erklärung, dass es das Phänomen bei den besser Ausgebildeten stärker auftritt als bei den schlecht Ausgebildeten?
Im Moment gibt es keine Erklärung. Im Moment liefert eigentlich das Monitoring nur die Zahlen. Und es ist jetzt an uns, zusammen mit der Ärzteschaft, zusammen mit der Sozial- und Präventionsmedizin, uns zu finden, was sind die Begründungen.
Wie macht man denn Präventionsarbeit, noch mal schnell offen gefragt, bei einer Kategorie bei den Jugendlichen, die schwer ansprechbar sind, und bei den gut Ausgebildeten, wo man den Grund nicht kennt? Wie kann man da gezielt die Prävention machen?
Das ist das Hauptproblem. Das Wichtige ist eigentlich schon die Erkenntnis, dass man nicht eine Präventionspolitik per se und über das Ganze uns machen kann, also über Einkommensschere, sondern dass man präzise schauen müssen, wer sprechen wir in welcher Alterskategorie mit welchen Mitteln an. Und da ist sicher die Diskussion um die freie Zugänglichkeit von Alkohol über Nacht ist ein Problem. Aber auch da gibt es sehr unterschiedliche Resultate. Im Kanton Genf merkt man, dass eine Verkürzung von der Verkaufsteuer etwas gebrungen hat. Im anderen Kanton wiederum hat es keine Änderung bewirkt. Da stehen wir zum Teil einfach vor Fragezeichen. Das müssen wir zugeben und dann weiterarbeiten.
Pascal Strubler, wie sehen Sie das? Politisch gibt es jetzt eine Forderung, dass man das über Kosten regulieren soll. Also dass zum Beispiel Leute, die Rausch trinken oder sich ins Koma trinken, nachher die Kosten auf der Notfallstation sollen aus dem eigenen Sack zahlen. Ist das, der Druck aufs Portemonnaie, möglicherweise ein Weg gegen extensiven Alkoholkonsum?
Ein Druck über das Portemonnaie zeigt immer Wirkung. Nicht immer die gleiche, nicht bei jedem Suchtmittel das gleiche. Das ist eine Diskussion, die im Moment die Gesundheitskommission vom Nationalrat beschäftigt.
Und was finden Sie?
Ich finde, dass man sich das gut überlegen muss. Alkohol ist eins, aber was passiert mit übergewichtigen Leuten, fettleibigen Leuten, wird man irgendwann sagen, gut, jetzt haben wir es beim Alkohol geschafft, jetzt schauen wir mal die an.
Dänemark kennt ja Fettsteuer zum Beispiel.
Nein, keine Fettsteuer. Wenn man gleich denkt wie die, was sagen die Leute, die Koma-Trinker sind, müssen das selber zahlen, dann wird irgendwann ein Fettleibiger auch den Hüftersatz selber müssen zahlen, weil er zurückzuführen ist auf zu viel Gewicht. Ich meine, das ist möglich, dass man, wenn man einmal über das Solidaritätsprinzip hinweggeht, von der Kranken- und Unfallversicherung, dann tut sich ein immenses Feld auf. Und die Diskussion, die jetzt geführt wird über Alkohol, ist meines Erachtens eine wichtige Diskussion, weil es nur der Anfang ist. Und unter Umständen könnten wir da ein riesen Feld öffnen.
Sie haben es angesprochen, eine andere Volkskrankheit von der Alkohol-Tabak ist eben die Fettleibigkeit, das drittes grosses Thema. Fast die Hälfte der Leute in der Schweiz sind übergewichtig. Wenn Sie da mal nachfragen, bei dieser Fettsteuer, eben Dänemark kennt das. Sie haben gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Ist denn das so etwas anderes, wie wenn jemand, der aus Übergewicht eine Krankheit hat, das muss selber zahlen? Es ist ja eigentlich wieder der Druck über das Portemonnaie.
Ja, soviel ich weiss, hat Dänemark die Fettsteuer wieder abgesetzt. Nicht eine einfache Sache. Das Bundesamt für Gesundheit hat sich immer sehr kritisch geäussert mit Bezug auf die Fettsteuer. Dazu gibt's andere Mittel. Ich meine, man muss schauen, wie viel das man isst und wie viel von diesen Kalorien, dass man sich wieder durch Sport oder mehr Bewegung reduziert.
Es gibt eine Diskussion über ein sogenanntes Ampelsystem, auch in der EU, also wo quasi auf jedem Lebensmittel mit grün, orange, rot draufsteht, wie viel Kalorien es hat und wie gesund es ist. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen
könnten? Das ist ein denkbarer Weg. Wir haben eine Analyse im Bereich von der Lebensmittelsicherheit hat gezeigt, dass die Leute das nicht verstehen, dass zu viel auf diesen Verpackungen draufsteht. Wir haben eigentlich da den Goldstandard noch nicht gefunden, wie man das am besten macht. Vermutlich ist die Angabe von den Kalorien, vom Fettgehalt, vom Salzgehalt dienlich, aber dazu gehört eine weite Information über das, was für den Körper plötzlich nicht mehr gut ist im Übermass, sei es jetzt bei Salz, bei Fett oder beim Zucker.
Sie in dem Zusammenhang gerade ein bisschen in Kritik gekommen. Sie machen jetzt eine Studie bei 2000 Leuten, um das Essverhalten genau herauszufinden, wo, wenn, wie, was die Leute essen. Das Problem von der Fettleibigkeit oder von der Übergewichtigkeit ist schon lange bekannt. Warum kommt die Untersuchung erst jetzt?
Das ist eine gute Frage. Jede Massnahme muss finanziert werden. Und wir müssen einigen, wie viel Geld wir im Bereich von der Ernährung und Bewegung drin. Und es ist ersichtlich geworden, dass wir im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten eigentlich wenig Angaben haben dazu. Und nochmal das Gleiche wie bei allen Bereichen von der Prävention. Was es braucht, sind gute Grundlagenarbeiten. Wir sind ein bisschen spät dran, aber nichts hindert ist jetzt da vor uns zu gehen.
Pascal Struppler, wir reden jetzt schon 25 Minuten über alles, was die Leute krank macht. Alkohol, Tabak, fettes Essen. Wenn man die Leute auf der Straße und bei Umfragen fragt, wie es nicht geht, dann sagen sie, sie sind eigentlich topfit und es geht ihnen gut in der Schweiz. Wie passt das zusammen?
Hoffentlich geht es noch gut. Wir haben eine Gesellschaft, die gut funktioniert. Wir haben durchschnittliche Einkommen, die respektabel sind. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben ein politisches System, das stabil ist. Und wir leben in einem Land, wo wir ein Durchschnittswetter haben, aber immerhin eine angenehme Temperatur. Wir haben eine schöne Landschaft. Wir haben ein gutes Fortbewegungsmittel mit dem Zug. Wir sind ein glücklicher Staat.
Und zum Schluss eine persönliche Frage. Pascal Struppler, Sie sind seit 4 Jahren Chef vom Gesundheitsamt, also Symbol für gesundes Leben, Vorbildcharakter. Darf der Chef vom Gesundheitsamt mal etwas machen, was ungesund ist?
Das darf er schon. Er darf sich einfach nicht erwischen vom Blickfotograf oder vom Fernseh- oder Radiojournalist, der das nachher breitreten.
Was war Ihre letzte Sünde?
Meine letzte Sünde diese Woche war sicher, zu wenig zu schlafen.
Dann wünsche ich Ihnen mehr Schlaf und sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.